Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Und wir haben diese Woche einen ganz besonderen Gast in Weggesuchtet und zwar Til Schweiger. Aber bevor es losgeht mit Til Schweiger, Lasse ist nämlich gerade hier, mein Gast in der Weggesuchtet Lounge. Wir können Til Schweiger eigentlich nicht senden, jetzt hier ohne einen kleinen Prolog, sagt man ja so schön, ne? Die Vorgeschichte, um die Situation zu erklären. Es war so, dass Til Schweiger ja bei uns bei Radio Hamburg auch zu Gast war, auch in der Morningshow. Ja. Und bevor er in die Weggesuchtet Lounge gekommen ist, war er eben in der Morningshow. Und es war eben so, ihr erinnert euch, ich habe ihn ja vergangene Woche bewertet, seinen Film. Ich habe ja gesagt, für Til Schweiger Fans ist es eine 3, für alle anderen eine 6.
Eine 6 ist schon hart. Urteil, ja.
Und dann sagte mir die Morningshow so kurz vorher, bevor Til Schweiger bei Ihnen in die Sendung ging, so 5 Minuten vorher sagten sie, ach übrigens Christian, wir spielen ihm deine Wertung vor, da soll er jetzt mal drauf reagieren.
Okay, wow.
Und ich habe gesagt, Leute, das ist also erstmal, das ist eine totale Scheißidee, weil Til Schweiger, ist ja unser Gast, ja? Also er kommt von der Premiere praktisch, er hatte Premiere, er ist da gefeiert worden, er ist überzeugt von seinem Film. Und ich finde das einfach irgendwie so ein bisschen schwierig, ihm dann einfach so eine verkürzte Wertung vorzuspielen.
Also einfach mit deinem Film ist eine 6, was sagst du dazu?
Ich, ja, genau, so. Ich stehe ja dazu. Ich habe das ja auch gesagt, ist ja auch ein freies Land. Ich kann zu dem Film ja sagen, was ich will. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das macht man so mit Gästen nicht. Ich fand das so nicht so ganz geschickt und habe gesagt, Leute, können wir das nicht irgendwie nicht machen? Und nicht, dass ich nicht will, dass er weiß, was ich von dem Film halte. Darum geht's gar nicht. Ich glaube, wenn er das so gehört hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht glücklich drüber gewesen und hätte das vielleicht blöd gefunden, aber damit hätte er leben können. Aber so in der Sendung und dann mit der Aufzeichnung ihm das vorzuspielen. Ich habe versucht, das noch irgendwie zu verhindern.
Aber was ist passiert? Du musstest es machen?
Es kam dann folgendermaßen. Wir hören nochmal in die Morningshow rein. Rückblende, jetzt wie im Film.
Du hast gesagt, es gibt ja diese ganz speziellen Til Schweiger-Fans, die den Film auf jeden Fall lieben. Unser Kinoinsider Christian Aust sagte zu deinem Film gestern:
Für die Fans ist die Hochzeit auf jeden Fall eine 3, also befriedigend. Die werden nicht enttäuscht aus dem Kino gehen. Und für alle, die es eh nicht mögen, die mit Schweiger-Filmen nichts anfangen können, werden auch jetzt nicht zu Fans. Für die ist das eine 5 oder vielleicht sogar eine 6.
Oder vielleicht eine 7.
Ist das also eine 3, das ist wirklich. Da ist Luft nach oben in der Bewertung, weil der Film ist eine glatte 1.
Ja. Musst du nochmal mit dem, der es bewertet, ein bisschen flirten, wie im Film mit der Bloggerin, die über Musik schreibt, die deine Songs gut bewerten soll.
Trifft dich so ein Urteil dann wirklich?
Nein, oder? Das ist sein Geschmack, ne?
Okay.
Und ich mache ja den Film nicht für den Kritiker vom Radio Hamburg, sondern für die Zuschauer.
Ja, und da hörte sich das ja noch so ganz okay an, ne? Aber ich wusste schon, ich habe mir schon gedacht, und die Leute von der Morningshow, also John Mendt und Birgit Hahn, die kamen auch alle an und sagten, ja, alles cool, fand er auch gar nicht so schlimm. Aber ich wusste, ich kenne ihn ja schon sehr lange, den Til, und ich wusste, er findet das nicht gut, ne? Und dann kam er in die Weggesuchtet Lounge und hat auch gesagt, so Christian, ich finde das blöd, wir kennen uns auch schon so lange und das finde ich auch nicht richtig. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen, fand es dumm, es ist dumm gelaufen, weil wir haben ja nicht einfach nur die Wertung abgegeben, sondern wir haben ja hier auch das sehr viel differenzierter, auch in Weggesuchtet zum Beispiel behandelt. Wir haben ja zum Beispiel Sachen gesagt und jetzt kommt wieder eine Rückblende. Ich hatte ja Chrissy und Marc hier vergangene Woche, Marc kontra Schweiger, Chrissy pro Schweiger und da hörte sich das zum Beispiel so an. Es ist wieder diese typische Mischung aus sehr deftigem Humor, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wirklich so, da wird hier gepfurzt, ne? Und Eier werden irgendwo eingeklemmt und das ist schon. Und dazu aber dann immer wieder diese doch sehr tiefen Emotionen. Also es geht da wirklich, ja, es geht ums Leben, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, tatsächlich um Beziehungen, um Tod, um Liebe. Und ich glaube aber auf diese Art und Weise, Marc, da müssen wir auch mal sagen, da hat Til Schweiger schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich glaube, so eine komische Mischung, die macht ja sonst keiner, ne? Oder ich habe auch noch Folgendes gesagt im Podcast. Außerdem, letztendlich ist es ja immer so, wenn du was fühlst dabei.
Ja, es tut halt auch nicht weh.
Also weinst du auch in Til Schweiger Filmen?
Ich weine ja immer ganz schnell bei Filmen. Also allgemein.
Okay, allgemein. Allgemein. Okay, gut. Nee, dann sage ich ja. Also ich finde, jede Träne hat mehr Wahrheit als jede Kritik, die man in irgendeiner Zeitung lesen könnte. Also wenn es funktioniert, warum nicht? Ne?
Das ist ja so. Zu, ja.
Alles klar. Darauf können wir uns jetzt einigen. Ja, und das hat Til natürlich alles nicht gehört, kam hier eben rein, war ein bisschen sauer und wollte aber darüber, ich habe gesagt, komm, dann lass uns doch einfach im Podcast darüber sprechen. Wollte er zuerst nicht. Und dann haben wir es aber doch gemacht. Gut. Und ja, das ist jetzt die Vorgeschichte.
Wow, ich bin sehr gespannt.
Zu Til Schweiger.
Ob und ihr euch war, wieder versöhnt habt.
Es war ein Podcast wie ein Film. Ja? Es war Drama, es war großes Drama, es war Versöhnung. Ich will nicht spoilern. Hört es euch einfach an. Mein erster Gast heute in der Sendung, Til Schweiger. Und ich habe es ihm versprochen, ungeschnitten, also die Uncut, der Director's Cut, Til Schweiger und Christian Aust. Und wir fangen heute einfach mal mit dem Schönsten an, weil ich habe heute einen Gast hier, den ich eigentlich gern jede Woche hier hätte. Aber es geht ja leider nicht, weil er macht ja nicht jede Woche einen neuen Film. Til Schweiger ist heute zu Gast in der Weggesuchtet Lounge. Hallo Til.
Hallo.
So, Mathilde, wir hatten eben gerade eine kleine Diskussion hier, weil, ich meine, ihr wisst es ja, wenn ihr Weggesuchtet hört, dass ich vergangene Woche habe ich gesagt, also wir haben ja das etwas größer aufgezogen, wir haben ja gemacht so Pro und Contra Til Schweiger Filme und wir haben eine geteilte Note gegeben, beziehungsweise ich habe eine geteilte Note gegeben. Ich habe gesagt persönlich, also beziehungsweise nicht persönlich, sondern für Til Schweiger Fans eine 3. Und für alle anderen, die sowieso nichts mit den Filmen anfangen können, ist es eine 5 oder eine 6. Und Til, du hast jetzt gesagt, wir kennen uns ja schon ewig. Ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns? Also wirklich lange.
Ja.
Vom ersten Film an, glaube ich. Ne?
Also, ja, kann sein, ja.
Ja. Und du warst damit nicht einverstanden. Du hast gesagt, das ist irgendwie, das ist blöd.
Ja, weil also in dem Fall ärgere ich mich, dass wir dir den Film gezeigt haben vorher. Das haben wir ja früher nicht gemacht. Ich habe nur damals gesagt, nach dem letzten Promotour von Klassentreffen,
ja. Ich
gehe ja gerne ins Radio. Ich bin ja viel lieber im Radio als im Fernsehen, weil das eigentlich immer wie Radiomoderatoren eigentlich viel besser drauf sind als Fernsehmoderatoren. Ist viel familiärer und deswegen gehe ich da gerne hin. Aber ich habe gesagt zum Verleih, das macht keinen Sinn, mit Leuten über einen Film zu reden, die nicht den Film nicht gesehen haben. Und jetzt haben wir diesmal allen Journalisten, auch die ganzen Radiosender, die schon abgeklappert haben, die haben vorher alle den Film gesehen. Und haben den Film auch gefeiert und lassen das auch im Gespräch fallen, dass sie persönlich den Film feiern.
Ja.
Und ich habe ihn jetzt 3-mal im Kino gesehen und alle feiern ihn, ne? Und Das ist kein, wenn man Til Schweiger Filme mag, eine 3. Wenn man Til Schweiger Filme mag, ist das eine glatte 1.
Ja. Ne? Also, ich glaube, ich vielleicht.
Das ist deine Meinung, ja. das ist dein Recht, aber eine 3 und dann zu sagen, wer keine mag, ist es eine 6. Okay. Wer jetzt keine Filme mag von Achternbusch, dann ist es eine 6. Was ist das für ein Urteil?
Wer keinen Brokkoli mag, für den ist es eine 6 oder so. Ne? Also der isst ja auch keinen wahrscheinlich erstmal. Genau. So. Ja. Ich kann es zu einem Stück weit nachvollziehen, weil vielleicht...
Kannst du wahrscheinlich nicht, weil du nicht weißt, wie viel Herzblut von 100 Menschen da drinstecken, so einen Film zu machen.
Natürlich.
Kannst du nicht, weil du ja noch keinen gemacht hast.
Und aber
dann
ich kann
einfach zu sagen, ja? Diesen Film, der wirklich die Leute zum Weinen, zum Szenenapplaus, zum Kreischen bringt,
ja.
Zu sagen, das ist eine 3, das ist so, wie wenn ich sagen würde, Ronaldo, der ist gerade mal gut genug für die Oberliga. Aber, ne?
Ja, also ich meine, auch Ronaldo hat ja mal einen schlechten Tag, ne? Also das ist ja.
Aber ich hatte keinen schlechten Tag bei dem Film, ich hatte einen super Tag, weil das ist ein toller Film.
Nein, ich meine ja nicht, also jetzt das Bild ist nicht, dass du einen schlechten Tag hattest, aber ich sage, weil Ronaldo kann ja auch mal schlecht spielen, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte und ich habe es wahrscheinlich auch sowieso völlig falsch formuliert. Habe ich jetzt auch nochmal gedacht, weil ich habe ja gesagt, für Til Schweiger-Fans ist es eine 3. Das ist natürlich Quatsch, weil du hast natürlich vollkommen recht. Die finden den Film toll und für die ist es dann wahrscheinlich eine 1. Da hast du komplett recht. Und ich hätte dann vielleicht sagen müssen...
das ist eine 1, ist nicht eine 3.
So es ist für Til Schweiger-Fans ist es eine 1, für mich ist es vielleicht eine 3 und für alle anderen, die keine Til Schweiger-Filme mögen, ist es eine 6 oder so.
Aber dann, du hast ja auch, als wir noch nicht an Erwan gesprochen haben, hast ja auch gesagt... dass du oft zu hören kriegst, dass du meine Filme zu positiv bewertest und deswegen wohl jetzt auch das berücksichtigt hast. Ne, also das finde ich, also ich finde da, wenn zu mir 10 Leute sagen, Till, das ist scheiße, was du machst und ich glaube trotzdem, dass das richtig ist, was ich tue, dann können 100 Leute zu mir sagen, das ist scheiße. Weißt du, wenn ich einen Bad Hair Day habe und denke, meine Haare sehen so scheiße aus, ich gehe heute nicht vor die Tür und alle Freunde sagen zu mir, du siehst aus wie immer, ne? Kennt ja jeder.
Ja, klar.
Dann finde ich meine Haare trotzdem scheiße. Und wenn einer sagt, was hast denn du da für einen ausgeleierten Pulli an, ey, kannst du mal was Anständiges anziehen? Und ich finde aber, ich sehe gut aus in dem Pulli, dann lasse ich den an. Und du würdest den wahrscheinlich dann ausziehen.
Ach, das weiß ich nicht. Nee, also so weit geht es nicht. Aber ich weiß, was du meinst und ich kann es verstehen. Und ich finde sowieso, das sage ich auch immer wieder hier bei Weggesuchtet, wir sagen sowieso immer, was wir sagen, ist letztendlich auch nicht maßgeblich. Deswegen verschenken wir hier auch so viele Tickets. Wir sagen, wir können nur eine Empfehlung geben. Wir sind sozusagen Dienstleister und geben euch so eine Orientierungshilfe. Was, wie der Film, wie ihr den dann letztendlich selber findet, das entscheidet ihr natürlich sowieso selber. Und wir können euch hier nur sagen, wir warnen natürlich auch manchmal vor ganz schrecklichen Filmen, das muss man ja auch machen. Da hat man ja auch eine Verantwortung, wenn man irgendwie 16, wenn die Leute einem so...
Bin ich erleichtert, dass wenn die Leute einem 12 nicht gewarnt hast vor meinem Film.
Ich sag mal so.
Weil ich ja richtig Glück gehabt.
Ich sag mal so, es ist ja aber auch so, ne? Es gibt ja manchmal so Filme, da gibt es so Trailer, da sollen die Leute animiert werden, eben ihr hart verdientes Geld, vielleicht mit 4 Leuten ins Kino zu gehen, noch Popcorn zu kaufen und dann sind sie ja mal ganz schnell viel Geld los. Und dann kann man ja mal so eine kleine Warnung aussprechen und das gilt jetzt nicht für deinen Film, sondern grundsätzlich, sage ich jetzt einfach mal, ne? Da hat man ja auch als Dienstleister vielleicht eine Verantwortung und sagt so, vielleicht guckt ihr euch lieber einen anderen Weihnachtsfilm an.
Wobei ich ja in meinen Trailern, die ich schneide von meinen Filmen, nie die Highlights reintue, sondern die mir aufhebe für den Film. Weil es gibt zum Beispiel damals Hangover, der Trailer war super. Und dann guckst du dir den Film an und siehst, oh Mann, ich habe die 3 witzigsten Szenen, kenne ich ja schon alle aus dem Trailer. Das machen wir halt nicht.
Ja, das ist wie Jojo Rabbit. Weißt du, also weißt du, diese Hitler-Satire, die gerade anläuft. Sag mal, ich werde immer wieder gefragt, verstehe ich jetzt, also ihr habt ja das absichtlich auch nicht Klassentreffen 2 genannt, ne? Weil die Leute dann vielleicht denken, muss ich jetzt Teil 1 gesehen haben, aber verstehe ich Teil 1, also das wurde ich oft gefragt, verstehe ich die Hochzeit, wenn ich Klassentreffen nicht gesehen habe?
Ja.
Ja, ne? Fand ich auch. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe da nicht irgendwie gedacht so, das erklärt sich jetzt nur aus dem anderen Film.
Und der heißt ja auch nicht Klassentreffen 2, nicht deswegen, weil dann die Leute denken, ich habe den ersten nicht gesehen, dann gehe ich nicht rein, sondern weil er ja überhaupt nicht ums Klassentreffen geht. Der erste Teil ging ums Klassentreffen und der zweite Teil geht um die Hochzeit. Wir hätten es auch nennen können, eine Hochzeit und ein Todesfall, hat schon mal ein Kollege gesagt. Das wäre auch kein schlechter Titel gewesen, weil er an einen großartigen Film aus dem Genre dann erinnert mit dem Titel. Aber warum soll man das Klassentreffen 2 nennen, wenn da überhaupt nichts...
Wenn kein Klassentreffen mehr vorkommt. Ja. Macht keinen Sinn, hast du recht. Das nächste Thema, da sind wir eigentlich schon am Anfang drin gewesen, weil du hast ja gesagt, du hast viel Zeit in diesen Film investiert, viel Liebe, viel Herzblut. Und der Film startet, ihr hört das jetzt erst kommende Woche, weil wir heute erst sprechen. Heute ist der Starttag, Donnerstag. Wie fühlst du dich, wie ist dein Leben wenn so ein Film startet? Also wie fühlst du dich, hast du vielleicht auch ein Ritual? Also wie verfolgst du die Zahlen, wie machst du das?
Also heute fühle ich mich sehr gut, weil wir gestern Nacht mit den Previews ganz souverän auf Nummer 1 gegangen sind und Will Smith wirklich...
Also die Bad Boys pulverisiert.
Bad Boys haben wir nicht pulverisiert, aber so deutlich auf den 2. Platz verwiesen und die Vorbestellungen fürs Wochenende sehen auch sehr gut aus. Und unser Ritual ist eigentlich immer, dass wir es Donnerstag, wer Lust hat aus dem Ensemble oder auch vom Filmteam, wer Lust hat, ist eingeladen. Viele können nicht, weil sie in nächsten Projekten stecken. Aber wir setzen uns dann zusammen, essen was und gucken dann live praktisch in die Zahlen. Weil die Kinoketten melden ja digital die Zahlen so, je nach Vorstellung. Und dann kannst du entweder feiern, ne? Und das ist dann richtig geil, wenn du dann auf einmal siehst, keine Ahnung, das Ding geht gerade richtig durch die Decke. Oder du kannst trauern. Ne, dann bist du in deiner Trauer nicht ganz allein, wenn es halt nicht klappt. Ne? Das ist beides schon vorgekommen.
Wie sieht Trauern aus? Also dann kippt man sich gemeinsam irgendwie, also, trinkt man den Frust irgendwie weg oder so. Ne?
Man trinkt den Frust weg, das hilft ja nichts, aber in dem Moment betäubt es nicht. Aber wenn es dann mega läuft, dann trinkt man sich auch ein, weil man euphorisch ist. Also
so oder so.
Wird an so einem Abend getrunken.
Ja. Du hast es eben schon gesagt, als wir von dem Pullover gesprochen haben. Wir haben erstaunlicherweise schon ziemlich viele Themen angeschnitten eigentlich am Anfang. Du musst, also als Filmemacher, du bist der Kapitän, du hast das Ruder in der Hand, du musst ja an dich glauben. Also du kannst ja nicht einfach dich da hinstellen und du musst also unerschütterlich sein. Du kannst keinen Traum verkaufen, wenn du ihn auch nicht an deine Mitarbeiter verkaufen kannst und so. Wie machst du das immer? Und zum Beispiel auch gerade habe ich mich gefragt, ich will jetzt nicht irgendwie einen wunden Punkt, aber dein Film davor, der lief ja jetzt nicht ganz so toll, wie wir alle wissen. Aber wie fängt man danach wieder an? Wie stellt man sich wieder hin auf Null praktisch, um das Ganze wieder aus dem Boden zu stampfen? Wie machst du das?
Also zum einen, wie es mir gelingt ist, ich fange ja immer erst an, einen Film zu drehen, wenn ich der Meinung bin, dass das Drehbuch super ist. Und wenn ich ein super Drehbuch habe, was ja nicht immer gelingt, wenn ich kein super Drehbuch habe, mache ich den Film nicht. Und wenn ich ein super Drehbuch habe, dann lesen das meine Leute, die mit denen ich den Film zusammen mache, meine Kameraleute, Make-up, Ton und alle, ne? Und die Schauspieler und dann rufen die an und sagen, ey, geiles Buch, ich freue mich drauf. Und am Set nehme ich die mit meiner Begeisterung. Und das sind ja alles Leute, die auch begeistert das tun, also ihren Job tun. Also so suche ich mir auch die Leute aus. Also mein Kameramann liebt seine Arbeit, meine Maskenbildnerin liebt ihre Arbeit. Und so ist es ein Riesenteam von lauter Leuten, die dieselbe Passion fürs Filme machen haben wie ich. Und dann ist das gar nicht mehr so schwer. Und denn wenn man dann den Misserfolg hat, und du meinst jetzt sicher Head Full of Honey, das war ja nicht nur nicht ganz so toll gelaufen, sondern das war ja wirklich ein brachialer Flop in Deutschland. War aber auch kein Wunder nach der Berichterstattung. Ne? Das haben ja die, sag ich mal, Medien so hämisch und so begeistert gefeiert. Ich habe gesagt, das ist ja wie Weihnachten und Neujahr an einem Tag zusammen für die. Ne? Also keine Ahnung, Spiegel Online hat 5-mal darüber berichtet. Til Schweigers Film ist in Amerika gefloppt. Dabei sind wir ja nicht gefloppt. Wir haben gar nicht stattgefunden in Amerika. Wir waren ja nur in diesen 4 Kinos, um uns zu qualifizieren für Golden Globes und Oscar Race, wurden aber nach einer Woche rausgeholt und konnten gar nicht für uns wählen. Ne? Josh Brolin und Michael Caine haben beide den Film gesehen und haben gesagt, Nick is gonna get my vote. Also ich werde für Nick stimmen. Die konnten aber gar nicht stimmen für ihn, weil der Film nicht da war.
Ja.
Verstehst du?
Ja, ja. Ich meinte jetzt auch so, wie du es schaffst, dich danach wieder aufzurichten. Also, weil das ist ja schon, das geht ja, das tut ja weh. Ne? Und vielleicht zweifelst du ja auch manchmal an dir in solchen Momenten.
Vor allen Dingen hatte mir das unheimlich für Nick wehgetan, weil der Nick auch gespürt hat. Und auch Leute aus dem Warner-Amerika-Bereich haben gesagt, Nick hat eine realistische Chance, eine Oscar-Nominierung zu kriegen. Aber das war genau die Krux, weil Warner Brothers auf A Star is Born gesetzt hat. Bradley Cooper, der einen Deal hat bei Warner exklusiv, das ist ihr heißestes Pferd im Stall und dem wollten sie jetzt keine Inhouse-Konkurrenz machen. Und das war für Nick auch sehr traurig. Dann ist sein Haus auch noch abgebrannt im Feuer und das hat mir sehr leid. Für mich hat's, für alle hat es mir leid getan. Das hat sehr weh getan, das hat auch ein bisschen gedauert, aber dann musst du dir natürlich sagen, ich kann jetzt hier weiter trauern und sagen, die Welt ist böse und ungerecht. Nee, du musst dann weitermachen. Und dann schreibst du das Buch und dann drehst du und dann hast du wieder den Spaß. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, ey, wir hatten so eine tolle Zeit, während wir Head Full of Honey gedreht haben. Und der Film ist ja auch toll. Ne? Der ist besser als der deutsche.
Das Original.
Das haben eigentlich alle gesagt.
Ja.
Ja, also der ist noch berührender als der deutsche. Und klar, mit so einer Berichterstattung, außerdem kannten die Leute den Film, haben den deutschen Film geliebt. Dann haben sie überall gelesen, also ein riesen Flop. Ne? Und das war tot. Also in Deutschland waren wir echt ein Flop. Weil in Deutschland kann man das sagen, weil wir sind ja, das war jetzt nicht so ein großer Start wie Hochzeit oder Klassentreffen, aber wir waren präsent, es gab Plakatierung, es gab Trailer und trotzdem wollte es keiner sehen. Es wollte einfach keiner sehen.
Aber wenn man, ganz ehrlich, Till, wenn man jetzt wüsste, also ich meine, klar, du wusstest das ja jahrelang, aber wenn man wüsste, wie es geht, dann wäre ja jeder Millionär. Ne? Also man steckt ja manchmal nicht drin. Ne? Vielleicht ist es auch ein falsches Timing oder keine Ahnung. Oder irgendwas.
Nein, weil ich habe den Film ja in Amerika gesehen. Ich habe ihn in Italien gesehen, auf Festivals, in Brüssel auf dem Festival, bei Madrid, in Valladolid und im Kino in L.A. Und die Leute haben genauso reagiert wie in Deutschland. Die haben gelacht, die haben geweint. Am Schluss sind sie mit verweinten, glücklichen Gesichtern aus dem Kino rausgegangen. Das war in jedem Land gleich. Das war nicht das falsche Timing, das war nur das falsche Timing sozusagen. Aber nicht, weil der Film nicht da funktioniert, der hätte da funktioniert, wenn er eine Chance gehabt hätte. Aber wir hatten keine Chance.
Es gibt jetzt in Hochzeit, gibt es einen, du spielst ja den DJ wieder, das fand ich ganz lustig, ich wusste jetzt nicht so genau, ob das so ein bisschen Selbstironie ist oder vielleicht auch der Kommentar irgendwie dazu, der wird ja verrissen. Ne? Das neue Album ist ein Flop. Wolltest du damit was kommentieren oder ist das jetzt einfach nur...
Also selbstironisch, also glaube ich, das habe ich, glaube ich, mehrfach bewiesen, dass ich durchaus in der Lage bin, über mich selbst oder zu lachen und auch in Filmen mich über mich selber lustig zu machen. Das fing schon in Manta Manta an mit meiner ersten Rolle. Das haben die Leute nicht geschnallt, weil die haben gedacht, ich wäre so wie der Typ. War ja eigentlich ungewollt ein Kompliment. Ne? Aber das ist einfach witzig. Wir mussten halt einen Grund finden, damit der Tommy, also ich, in Versuchung geführt wird, doch nochmal die falsche Entscheidung zu machen, bevor er heiratet. Ne?
Er will mit der, es ist ja nicht mehr eine Journalistin, sondern es ist ja, also es gibt eine Kritikerin, Die ist aber Bloggerin.
Ja, und, sie ist die einflussreichste Musikbloggerin. Sein Album ist verrissen worden.
Genau.
Ne? Und er sagt auch noch vorher, Kritiken liest er nicht. Und dann beim Sex googelt er die verrissen und regt sich drüber auf. Das ist eine meiner Lieblingsszenen. Und ja, und dann überlegt er eben, ob er was mit der machen soll, um seine Karriere anzuschieben.
Damit die eine gute Kritik schreibt.
Genau.
Und du hast ja im Interview gesagt, dass das jetzt, das würdest du eventuell, ich weiß nicht, Irony doesn't work on paper, das wissen wir ja. Du hast das wahrscheinlich lustig gemeint, aber...
Ja, das lustig gemeint. Ja. Also die Frage war, das war ein Doppelinterview mit mir und Thomas Heinze. Die Frage war, ob wir Sex haben würden mit
eine
einer einflussreichen
Kritik.
Frau. Hm. Nee, um für die Karriere, also um einen Karrieresprung zu machen.
Sich hochschlafen irgendwie.
Genau. Und Thomas sagte, ne, das würde er nicht machen. Und ich habe gesagt, ich würde es davon abhängig machen, ob ich die Frau sexy finde. Und dann sagte Thomas, ja, dann würde ich auch mit der schlafen, wenn ich die sexy finde. Und ich sage, aber wenn die einflussreich ist, dann ist ja trotzdem immer noch sexy und dann kannst du mit dir schlafen und du kriegst die Beförderung on top.
Ja, das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Der Film heißt Die Hochzeit und es geht um, wir erzählen hier also traditionell nicht zu viel über die Filme, weil die Leute wollen ihn noch sehen und ich finde es immer blöd, den ganzen Inhalt zu erzählen. Aber klar, also bei der Hochzeit geht einiges schief. Das kann man ja auch im Trailer schon sehen. Der Bräutigam kommt zu spät. Wenn du jetzt an deine Hochzeit zurückdenkst, gab es da irgendwelche Pannen oder lief da alles super glatt?
Die Hochzeit selber lief glatt. Das war ja auch ganz familiär auf dem Boot mit nur den Familien. Also Eltern und Geschwister. Und wir sind ja damals von einem englischen Captain auf internationalen Gewässern getraut worden, waren dann abends essen im Eden Rock, in dem Hotel, und sind dann zum Haus gefahren und dann sind wir verfolgt worden von Paparazzis. Und da hatten wir so eine kleine Verfolgungsjagd durch die Berge und das war ganz witzig. Und aber sonst ist alles glatt gelaufen.
Ich weiß nicht, wie oft du schon gefragt worden bist, aber in diesem Zusammenhang, weil der Film ja nun Die Hochzeit heißt, ich frage es einfach nochmal, würdest du nochmal heiraten oder ist das kategorisch? Es kommt immer drauf an wahrscheinlich.
Nee, es war für mich lange kategorisch ausgeschlossen, weil ich gesagt, brauche ich nicht. Also ich wünsche mir natürlich nochmal eine Frau, die mit der ich mir vorstellen kann, mein Leben zu verbringen. Und wenn die dann irgendwann das wirklich möchte, wenn das für sie ganz bedeutend ist, würde ich das, glaube ich, auch ihr zuliebe machen. Das muss dann aber die spezielle Frau sein. Aber ich denke jetzt nicht darüber nach, zu heiraten. Also weil ich kenne wirklich auch Thomas Heinze, der ist seit 20 Jahren mit seiner Freundin zusammen und haben eine tolle Beziehung und haben trotzdem nicht geheiratet. Das muss nicht sein. Also muss jeder für sich selbst entscheiden.
Du bist, wie wir alle wissen, gerade wieder frisch verliebt. Das wurde ja ausführlich schon geschrieben. Und ich frage mich ja immer, wenn man wie du jetzt schon so bekannt ist. Ich frage mich in dem Moment immer, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie lernt man überhaupt Till Schweiger kennen? Also weil das ist ja bestimmt nicht ganz schwierig. Und wie bleibst du überhaupt offen, noch neue Frauen kennenzulernen? Weil ich kann mir vorstellen, dass du, man sieht Frauen, man findet Frauen toll und so. Aber du hast ja immer vielleicht auch im Hinterkopf, Mensch, die findet mich nur toll, weil ich Till Schweiger bin, oder?
Das habe ich zum Glück nicht, weil ich ja ein Leben hatte, bevor ich berühmt wurde. Und ich hatte eigentlich immer nie Probleme, tolle Menschen kennenzulernen, sowohl männlich als auch weiblich. Und ich hatte immer einen guten Lauf bei Frauen. Ne? Deswegen war ich eigentlich auch immer sehr schüchtern, weil ich das gar nicht gelernt habe, eine Frau anzusprechen, weil die immer zu mir gekommen sind. Mhm. Also ich habe nie gedacht, oh, die ist jetzt nur mit mir zusammen. Außerdem bin ich nicht ganz blöd und ich habe auch eigentlich ein ganz gutes... eine Sensibilität für Menschen und das würde ich, wenn das wirklich so wäre, sehr schnell merken oder spüren. Und jetzt in dem Falle, also Sandra, die hat Gästebetreuung gemacht bei der N3 Talkshow und die fand ich toll und dann habe ich halt meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gefragt, ob sie mal mit mir essen gehen würde.
Das
waren
wir
essen.
Ja.
Ich war dann erst auf Tour und dann, als ich wieder zurückkam nach einer Woche, waren wir essen. Ein kleiner Italiener in Blankenese, Boccone, kann ich sehr empfehlen. Tolles Personal, tolles Essen. Und am nächsten Morgen habe ich gleich eine Nachricht bekommen von der Bildzeitung. Ja, wir haben ein Foto von dir mit einer jungen Dame, Bildleserreporter. Und so ging das dann los. Ne?
Ja, super. Fantastisch. Aber ja, das ist ja heutzutage so. Manchmal wünscht man sich ja tatsächlich allgemein, also nicht, ich bin ja nicht prominent, aber ich wünsche mich auch manchmal so diese Prä-Handy-Zeit zurück. Ich meine, die hat natürlich vieles für sich, aber früher konnte man tatsächlich irgendwo sitzen. Da haben die Leute einen ja auch gesehen und erkannt, aber dass man dann gleich
ja, irgendwie... Früher war alles besser. Denn früher, weißt du, wenn früher im Feuilleton stand in der Süddeutschen, Till Schweigers Film ist absolute Oberkacke, dann hat sich am nächsten Tag jeder damit einen Arsch abgewischt. Heute steht das für immer im Internet.
Ja, du kannst das immer, du googelst es und du findest alles. Genau. Es ist irgendwie, ja. Du willst eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt und ich bin gerade in so einem Raum außerhalb der Zeit und weiß ich auch nicht, ich habe die Zeit vergessen. Was ich sagen wollte ist, du willst eine Doku drehen über Schweinsteiger. Das finde ich nämlich sehr interessant.
Die ist eigentlich schon fast abgedreht. Wir liegen in den letzten Zügen. Jetzt geht es in die Postproduktion, vor allen Dingen in den Schnitt.
Ja.
Und ich glaube, das wird super.
Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Also kennst du ihn besonders gut oder bist du ein Fan von ihm gewesen vorher?
Ich
bin,
also Fan war ich schon immer, dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und angefreundet. Und das kam halt einfach so, dass die Leute, die ihn da vertreten, im Marketing oder managementmäßig, weiß ich gar nicht, wie man die nennt, aber tolle Leute, und die haben uns angesprochen und haben gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, natürlich. Also erstmal ist Bastian ein ganz, ganz toller Mensch, den jeder lieb hat, ne? Und außerdem ist er ein außergewöhnlicher Sportler. Das wird ein cooler Film, glaube ich.
Ja. Was hast du über ihn rausgefunden? Oder wie hat sich dein Blick auf ihn verändert vor, nach der Doku? Weil du bist ja doch, hast dich ja noch etwas intensiver mit ihm beschäftigt wahrscheinlich, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, also das kann ich jetzt schon sagen, dass die Doku nicht irgendwelche großen Geheimnisse ans Licht bringt, sondern dass diese Doku ihn als Sportler und als Menschen feiern wird, weil ich habe nichts Neues über ihn gelernt, ne? Also ich habe gelernt, dass er ein mega Skiläufer war und kurz darüber nachgedacht hat, ob er jetzt Profi-Skiläufer werden soll oder Fußballer. Das wusste ich noch nicht, aber alles so menschlich über ihn, also das ist einfach ein toller Kerl.
Große Diskussion im Moment. Ich habe gerade, vor Weihnachten hatte ich ein Interview mit Sam Mendes, Oscar-Preisträger, und der zu dem Thema gesagt hat, also es geht um das Thema Streamer gegen Kino und dass er immer größere Konkurrenz wird. Und er hat gesagt, ja, wenn man die Leute ins Kino kriegen will, dann muss man eben auch Filme fürs Kino machen. Also das Kino nutzen, die ganze Leinwand, was sagte er, use the fucking speakers und alles, was du zur Verfügung hast. Till, was ist deine Meinung zu dem Thema? Wie siehst du die Zukunft des Kinos? Weil es ist ja schon so, dass in Deutschland, also jetzt vielleicht nicht international, also China ist ja ein Markt, der sehr wächst und so, aber gerade in Deutschland werden die Zahlen ja doch immer schlechter. Und sowas zu machen wie 10 Millionen nochmal, das ist ja heute eigentlich schon fast unmöglich, wie du es mal geschafft hast. Wo siehst du die?
10 Millionen habe ich noch nie geschafft. Also Honig war 7,4 Millionen, glaube ich, das war mein höchstes.
Guck mal, so gut bin ich vorbereitet. Aber ich dachte, in meiner Erinnerung war es 10 Millionen
ja,
aus der Hüfte, aber gut. Nee, aber 7 Millionen, das schafft man doch heute gar nicht mehr, oder?
Nein, nee, es ist schwer, also wahnsinnig schwer. Die Zahlen sind wirklich rückläufig. Das Kinopublikum ist älter geworden, ne? Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass aus Amerika eigentlich kaum noch gute Filme kommen, weil die Studios gesagt haben, wir machen jetzt eigentlich nicht mehr viele Filme, wir machen nur ein paar wenige und dann richtige Gassenhauer, Blockbuster für 300 Millionen Euro Herstellung, 250 Millionen Dollar Marketing, dann spielen die eine Milliarde ein und dann haben wir unseren Schnitt gemacht. Und sie setzen eigentlich nur noch auf Marvel, auf Comic-Verfilmung, auf Remakes. Ich warte schon auf den neuen Jurassic Park, ne? Das Remake vom letzten ist ja erst ein paar Jahre her. Und also richtig gute Filme werden kaum noch gemacht. Deswegen geht ja das ganze Talent, die tollen Autoren und auch die tollen Schauspieler zu den Streamern. Das hat natürlich den Vorteil für die Autoren, die können viel besser ihre Geschichten erzählen, weil sie viel mehr Raum haben. Sie verdienen auch viel mehr Geld als im Kino. Und die Schauspieler haben tolle Sachen zu spielen. Also ich glaube aber trotzdem, dass das Kino immer überleben wird, weil das Kino ist ein Gemeinschaftserlebnis. Und gerade bei einer Komödie ist es was anderes, ob ich abends jetzt müde mir einen Streaming-Link angucke, den mir Warner Brothers geschickt hat, oder ob ich mit 500 oder 800 Leuten im Kino dieses Erlebnis vom Lachen habe. Oder auch zum Beispiel bei Honig im Kopf war es ja immer so, das ging ja in so Wellen durchs Publikum, die haben gelacht, dann war es ruhig, dann hörst du Leute schnupfen und schneuzen, dann lachen sie wieder, und so diese Energie, das hast du nur im Kino. Das kannst du nicht zu Hause haben.
Ja, das hast du nicht mit, wenn du mit drei Leuten oder was weiß ich, das ist eine Dynamik.
Schon, wenn du eine Komödie guckst und du guckst das mit fünf Freunden, hast du schon viel mehr Spaß, als wenn du es ganz alleine guckst.
Das stimmt. Ich warte, ich mach dir einmal kurz das Mikrofon
ein bisschen höher.
Ja.
Weil es rutscht.
Irgendwie ist hier eine Schraube locker und das rutscht immer weiter runter. Das ist ja auch bei Filmen so, und da hast du wahrscheinlich recht, weil du bist ja auch jemand, der sagt, Pressevorführungen zum Thema wieder. Habe ich ja auch festgestellt, wenn ich in den USA war zum Beispiel, da wurden Pressevorführungen, die gibt es da eigentlich gar nicht so, weil da hatten die Publikum mit eingeladen. Und da saß man dann als Journalist mit dem Publikum eben zusammen und konnte schon mal sehen, wie reagiert denn das Publikum überhaupt. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe damals der Schuh des Manitou, ich war jetzt nicht so ein riesen Bully-Fan und ich habe mich wirklich immer geweigert. Ich hatte keine Lust auf die Pressevorführung, habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich ihn ja irgendwann sehen. Und dann waren wir, glaube ich, die letzten drei, die den noch nicht gesehen hatten, saßen im Streitskino damals noch in Hamburg, was es jetzt nicht mehr gibt leider. Also drei schlecht gelaunte Kollegen, sage ich jetzt mal, und haben eben der Schuh des Manitou gesehen. Und man kann jetzt von dem Film halten, was man will, aber wir sind da, wir haben da gesessen und wir haben danach noch gesprochen und gesagt, so mein Gott, also der läuft garantiert eine Woche lang im Kino und das war's dann. Und was dann passiert ist, das wissen wir alle. Ja, so kann man daneben liegen. Und das ist eben schon ganz gut zu sehen. Und da sind wir wieder bei der Dynamik des Kinos.
Das habe ich aber damals versucht. Ne? Ja. Ich habe dann gesagt, weil das ist ja so eine Pressevorführung für, sag ich mal, den Filmkritiker vom Feuilleton, die findet immer morgens statt. Die Leute haben schlechte Laune. Ich war da schon ein paar Mal drin. Ich habe zum Beispiel in Düsseldorf eine gesehen von Männerpension von Detlef Buck, was ja auch ein Riesenerfolg war, aber als ich das gesehen habe mit diesen Leuten, das hat nicht einer gelacht, nicht einer gelächelt. Das war Totenstille im Kino. Ich habe gedacht, oh mein Gott, der Film wird so ein Riesenflop. Ne? Aber das sind halt Leute, die sich dann schlecht gelaunt auch verweigern. Die sagen, ich mag das sowieso nicht. Und wenn du dich verweigerst, dann kann kein Film funktionieren. Ne? Weißt du, wenn ich mir sage, Terminator 2, einer der großartigsten Actionfilme aller Zeit von James Cameron, ich sage, das ist total unrealistisch, dass da so ein Cyborg aus der Zukunft kommt in die Gegenwart, so hochgerüstete Killing Machine und dann auch noch so einen komischen Austrian Accent hat, wenn er spricht. Ne? Warum spricht er kein elaboriertes Englisch, ne? Britisches Englisch? Dann funktioniert der Film nicht mehr.
Nee, dann bist du auch vielleicht der falsche Zuschauer für den Film.
Ja, definitiv. Ja. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, wir müssen die Vorstellung abends machen, die müssen ihre Familie mitbringen dürfen und wir laden normales Publikum dazu ein. Und dann war der Tenor, nein, das wollen wir nicht. Dann können wir den Film nicht richtig begutachten. Das müssen wir alleine machen in unserem Rahmen. Da habe ich so gedacht, geht's noch?
Ich weiß noch damals, Keine Ohrhasen habe ich in München auch gesehen, auf der, ich weiß gar nicht, was das war, so eine Kino...
Trade Show,
glaube ich, ja. Genau. Und ja, und es war also ansteckend, weil es ging ja so dermaßen ab im Kino, es war unglaublich. Also das macht auf jeden Fall eine ganze Menge aus.
Ich bin mir sicher, wenn du den heute Abend zum ersten Mal sehen würdest mit dem Link, dann wird es ihm auch eine Befriedigung geben.
Weißt du was? Ich sollte das eigentlich nicht sagen wahrscheinlich, aber ich glaube, es gab irgendwie eine Family and Friends, machst du ja oft Vorführungen, ja. Und dann gab es irgendwie, da konnte ich nicht. Und ich musste ihn dann tatsächlich auch via Link sehen. Ne? Und das ist einfach nicht, ich glaube, das mache ich auch nicht wieder. Also es ist auch nicht gut.
Eigentlich ist es gut, weil das hat echt diesmal viel mehr Spaß gemacht, die Radiotour, die ich gemacht habe, mit Leuten drüber zu sprechen, die den Film gesehen haben und die ihn auch gefeiert haben. Ne? Ja. Also die fanden ihn alle toll und haben das auch gesagt on air und das ist super. Ja. Ne? Anstatt, tut mir leid, also ich stelle jetzt ein paar Fragen, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht kannst du mir den Inhalt...
Das ist ja sowieso elend. Ne? Also das bringt auch niemandem was. Die Sendung hier heißt nicht, der Podcast heißt nicht umsonst, weggesuchtet auch. Wir sprechen nämlich auch über Serien und ich lasse dich hier natürlich nicht raus, bevor du mir sagst, was du gerade wegsuchtest. Hast du gerade eine Serie, die dich gerade irgendwie anmacht, unturnt?
Die letzten zwei, also momentan habe ich keine Zeit, weil ich habe... zwei Drehbücher hintereinander geschrieben und jetzt mache ich ja die ganze Zeit Promo, aber was ich zuletzt weggesuchtet habe, das war Fleabag, fand ich super, davor Killing Eve, da habe ich auch weggesuchtet und davor war ich, was ich richtig auch weggesuchtet habe, war Fear the Walking Dead, ne? Also nicht Walking Dead, das fand ich immer so mittel, aber Fear the Walking Dead ist... Zumindest die ersten vier Staffeln waren großartig.
Du hast einen sehr eng getakteten Zeitplan, weil ich glaube, in ungefähr einem Jahr startet ja schon wieder der dritte Teil der Trilogie. Ne?
Also, ja. Müssen wir jetzt erstmal sehen, weil ich mache jetzt erstmal zwei andere Filme.
Ja.
Und dann müssen wir anfangen, uns eine Geschichte auszudenken. Ich habe eine lose Idee. Es ist klar, dass wir nicht das basierend machen auf dem dritten dänischen Teil, weil das funktioniert in Deutschland nicht. Der ist so schwarzer, dunkler, zynischer Humor auch. Die Dänen haben schon einen anderen Humor als wir.
Wir müssen noch kurz sagen, für alle, die es jetzt gerade nicht spontan wissen, obwohl ich es auch gesagt habe, das ist ja ein Remake, also die
genau,
Trilogie.
Eigentlich ein Remake. Wir haben eigentlich die Prämisse genommen, haben ein völlig neues Buch geschrieben. Also sowohl der erste Teil, da waren ja auch auf der Premiere, waren ja auch die Produzenten, der Regisseur und die Schauspieler vom dänischen Original und die kamen da alle an und gesagt, hey, was habt ihr mit dem Film gemacht? Das ist ja so viel geiler als unser Film.
Also die Grundidee basiert ja, die auf einem dänischen Original, genau. Ne? Und ihr habt dann daraus
und was, den dritten, das habe ich immer schon gesagt, da müssen wir uns was ausdenken. Aber ich habe eine Idee, und sammle auch schon Geschichten und da kann man aber frühestens 2008. Oder der Loh, mit dem ich ja die letzten beiden Bücher zusammen geschrieben habe, der setzt sich alleine hin, macht schon mal und aber ich kann da frühestens im Frühjahr dran, im Herbst dran mich dran setzen.
Was steht jetzt in den nächsten bis 2021 so Ende für dich an? Was du sagst, du machst zwei andere Filme, was hast du auf dem Zettel?
Also was wir als erstes drehen ist Kurt, der heißt Kurt, der Film. Basiert auf einem Roman, einem sehr bewegenden Roman von Sarah Kuttner. Und dann machen wir im Sommer einen Film, der heißt Die Rettung der uns bekannten Welt. Und da spiele ich einen Vater mit einem bipolaren Sohn.
Und das drehst du alles noch in diesem Jahr?
Das wollen wir back-to-back drehen, ja. Und dann entwickeln wir ja die Serie. Und die wollen wir, wenn wir jetzt von 8 Folgen haben wir 6 fertig. Und
erzählst du nochmal, was das für eine Serie ist?
Es ist, ich will, das ist zu geil, um das zu verraten. Ne? Aber es ist, es dreht sich um eine sehr dysfunktionale Familie, die in eine über von einer Sekunde in die nächste in einen absoluten Ausnahmezustand versetzt wird. Und das ist sehr, sehr spannend und auch teilweise sehr brutal, aber auch sehr emotional.
Für wen machst du das?
Das müssen wir jetzt sehen, weil Warner wollte das eigentlich für ihren Streaming-Kanal. Das verzögert sich jetzt und deswegen führt Warner jetzt Gespräche mit den, gibt's ja nur die ein oder anderen in Deutschland.
Die obligatorischen, die üblichen Verdächtigen. Till, schön, dass du da warst, dass du Zeit hattest an diesem Premierentag, der sehr eng ist für dich. Ne? Und gut, dass wir darüber gesprochen haben, finde ich.
Ja.
Am Anfang. Ich hoffe, wir können trotzdem Freunde bleiben.
Klar.
Till, was sagst du? Jetzt hier, vor Zeugen, was sagst du?
Nein, also das ist wirklich, ich wollte dir das einfach nur mal gesagt haben, ich wollte jetzt auch eigentlich gar nicht hier im Podcast drüber reden, aber du hast es ja angesprochen. Und ich bin immer, wenn mich was ärgert, dann lasse ich das raus und dann ist auch gut, ich bin nicht nachtragend. Und wir schicken dir beim nächsten Film einfach keinen Link mehr.
Ich darf den nächsten Film einfach nicht mehr sehen.
Doch, du kannst ins Kino gehen und mit Publikum gucken.
Ich kann mir eine Karte kaufen, meinst du, oder? Nein. So wie die Kollegen von der Süddeutschen. Aber egal. Till, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich drücke dir die Daumen für den
Dankeschön.
Film. Und es fängt gut an, haben wir ja schon gehört. Ne? Also die ersten Zahlen sind gut. Und
Number one.
Besser, mehr als number one gibt es nicht. Ne? Auf jeden Fall.
Number one ist so ungefähr wie Note 3.
es ist zwar die 1, aber in Deutschland, ne? So, aber egal. Ich hoffe, du kommst bei dem nächsten Film, bist du wieder hier. Ja. Ich verlasse mich drauf.
Okay.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dir auch.
Bis dann.
Ciao.
Till Schweiger in Weggesuchtet und ich finde es ganz klasse, dass trotz der schwierigen Umstände noch so ein interessantes Gespräch dabei rausgekommen ist. Also ich habe noch mehr Respekt vor dem Mann, als ich vorher schon hatte. Wir kommen zu den Filmstarts der Woche und es geht los mit Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Also Dr. Doolittle kennt ja jeder, haben wir als Kinder alle mal gelesen, wir haben vielleicht schon mal einen Dr. Doolittle Film gesehen. Jetzt also Dr. Doolittle 2020 und die Hauptrolle des Dr. Doolittle spielt Robert Downey Jr. Das ist eine perfekte Rolle für ihn, weil Robert Downey Jr. hat ja auch immer sowas Clownartiges, also er hat ja auch immer sehr viel Comedy in seiner Performance, auch als Iron Man waren ja immer sehr viel komische Momente dabei und jetzt spricht er mit Tieren, das ist natürlich schon mal per se komisch und wir sehen uns den Trailer an.
Sind Sie Dr. Doolittle?
Wir haben keine Wahl als diese gefährliche Reise anzutreten.
Packt alle eure Sachen!
Sie können mit Tieren sprechen.
Der Trailer hat mich zuerst nicht so richtig neugierig gemacht, weil man weiß eigentlich gar nicht so genau, worum es geht. Regie wirklich interessant, weil die Regie hat geführt Steve Gahan. Und der hat bisher noch gar nicht so viele Filme gemacht, aber ganz andere eben als Dr. Doolittle. Zum Beispiel Gold mit Matthew McConaughey zuletzt. Dann Syriana mit George Clooney und Abandon, ein Mystery-Drama, was jetzt gar nicht so bekannt ist, mit Katie Holmes. Jetzt also der Wechsel in ein völlig anderes Genre. Viele computeranimierte Tiere, ein großes Abenteuer. Und was im Original den ganzen Reiz der Geschichte auch ausmacht, was wir hier in Deutschland leider nicht hören können, sind, dass ganz viele prominente Schauspieler Stimmen gesprochen haben im Film von Tieren, zum Beispiel Emma Thompson, Selena Gomez oder aber auch Octavia Spencer ist dabei oder Ralph Fiennes auch. Ne? Das ist ganz interessant. In Deutschland hören wir es, wie gesagt, nicht. Ich finde, der Film ist besser als sein Ruf. Er wurde von der Kritik ziemlich zerpflückt, ist aber, wenn man genau hinsieht, eigentlich auch gar kein Film für Erwachsene. Funktioniert meines Erachtens viel besser für ein jugendliches Publikum, für ein Kinderpublikum. Und deswegen bekommt der Film insgesamt von mir auf jeden Fall noch eine 3. Ja, da ist wieder die berühmte 3. Ja, gut, dass Robert Downey Jr. das jetzt gerade nicht hören kann. Oder der Regisseur Steve Gahan. Ne? Aber wie gesagt, die 3, eine unterschätzte Note. Wir haben vergangene Woche drüber gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einer richtigen Literaturverfilmung, weil Dr. Dolittle basiert ja nur auf Fragmenten aus der ganzen Dr. Dolittle-Reihe und jetzt eben eine richtige Romanverfilmung, wenn man das so nennen will. Regisseurin ist eine meiner Lieblingsregisseurinnen, obwohl sie gerade erst 2 Filme gedreht hat, also 2-mal Regie geführt hat. Eigentlich eher bekannt war vorher als Autorin und Schauspielerin Greta Gerwig, bekannt aus Filmen wie Frances Ha zum Beispiel. Nach Lady Bird hat sie jetzt einen zweiten, einen größeren Film noch gemacht. Und zwar die Literaturverfilmung Little Women, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Louisa May Alcott. Und dieser Roman ist schon oft verfilmt worden, ich glaube 7-mal insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe. Diesmal mit ganz großer Starbesetzung. Saoirse Ronan ist zum Beispiel dabei, die auch schon die Hauptrolle in Lady Bird gespielt hat. Emma Watson, Florence Pugh, Timothy Chalamet, Laura Dern und interessanterweise auch Meryl Streep in einer wieder einmal in letzter Zeit kleinen, aber sehr markanten Rolle. Und ich finde es ganz toll, dass diese Frau sich nicht zu schade ist, eben auch diese kleinen, feinen, guten Rollen zu spielen. Und auch hier sehen wir jetzt in den Trailer.
Ich arbeite an einem Roman. Es ist die Geschichte meines Lebens und meiner Schwestern.
Machen Sie sie kurz und pikant. Und wenn die Hauptfigur eine Frau ist, sollte sie am Ende verheiratet sein.
Au, Joe! Das sind Mac, Amy, Beth und Joe.
Ich gehe lieber meinen eigenen Weg in der Welt.
Niemand geht seinen eigenen Weg. Am wenigsten Frauen. Du musst dich gut verheiraten.
Du bist nicht verheiratet, Tante Marge.
Ja, Kindchen, ich bin ja auch reich.
Joe, möchtest du mit mir tanzen?
Ich kann nicht. Ich habe mir mein Kleid angesenkt.
Ich habe eine Idee, wie wir das hinkriegen.
Joe ist ein aussichtsloser Fall. Also bist du die Hoffnung der Familie.
Es geht um 4 Schwestern im 19. Jahrhundert und es ist so eine Emanzipationsgeschichte. Die werden erwachsen und müssen sich eben in dieser von Männern dominierten Welt durchsetzen. Und Greta Gerwig hat auch erzählt, dass die Hauptfigur, also die Hauptschwester, also um die es in diesem Film geht, Joe, eigentlich immer ihr großes Vorbild war, auch als sie erwachsen geworden ist und die ihr auch gezeigt hat, dass man als Frau eben mehr einfordern kann, als die Welt der Männer einem zugesteht. Es ist ein großer Ensemblefilm geworden und ein schöner Film. Es ist ein Kostümfilm, ein Kostümdrama. Wie gesagt, toll besetzt. Es macht Spaß, den Kollegen zuzugucken. Und der Film ist immerhin insgesamt für 6 Oscars nominiert. Komischerweise aber nicht in der Kategorie Beste Regie für Greta Gerwig. Das ist auch in diesem Jahr wieder ein Männerverein. Also da sind nur 5 Männer nominiert. Hätte man gut machen können. Und ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Interessant übrigens auch, dass Greta Gerwig mit ihrem Lebensgefährten Noah Baumbach ja zusammenlebt. Und Noah Baumbach spielt in diesem Jahr bei den Oscars auch eine Rolle mit seiner Netflix-Produktion Marriage Story, ist auch für 6 Oscars nominiert. Da gibt's also so einen internen Familienwettstreit und der Haushalt Gerwig-Baumbach ist also insgesamt für 12 Oscars nominiert. Muss man auch erstmal schaffen als Paar. Und ich drücke beiden die Daumen. Little Women bekommt von mir auf jeden Fall eine 2+. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, der Film, das beziehungsweise das Buch ist schon mehrfach verfilmt worden und ganz prominent auch. Es gab zum Beispiel eine Verfilmung mit Katharine Hepburn und dann gab es auch eine mit Elizabeth Taylor und es gab auch eine etwas neuere Verfilmung mit Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes und Christian Bale war auch dabei. Ne? Also der Stoff lässt Regisseure und Regisseurinnen nicht los. Jetzt kommen wir zu einem weiteren ganz großen im Regiegeschäft, einem Mann, der auch einen meiner nach wie vor Lieblingsfilme gemacht hat. Terrence Malick und dieser Lieblingsfilm heißt A New World, ein esoterischer Western, kann man fast sagen. Die Neuverfilmung damals von der bekannten Pocahontas und Captain Smith Geschichte mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Also großartiger Film, wer ihn noch nicht gesehen hat. The New World lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt hat Terrence Malick wieder einen neuen Film gemacht und er dreht überhaupt in letzter Zeit ungewöhnlich viel. Früher hat er sich zwischen seinen Filmen jahrelang Zeit gelassen. Tree of Life ist auch ein Terrence Malick Film übrigens oder Thin Red Line. In letzter Zeit dreht er relativ oft und sein neuer Film basiert auf einer wahren Geschichte. Und die Geschichte ist die des österreichischen Bauern Franz Jägerstätter, der im Dritten Reich eingezogen werden soll und dann aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert.
Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben? Ich weiß noch, dieses Motorrad, mein schönstes Kleid. Du hast mich angesehen und ich wusste es. Wie einfach das Leben da noch war.
Unschuldige Menschen überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Wenn unsere Führer böse sind, was macht man da?
Du hast eine Pflicht gegenüber dem Vaterland. Die Kirche mahnt dich dazu.
Du kannst nicht Nein sagen zu deiner Rasse und deiner Heimat. Du bist ein Verräter.
Der Film hat wieder alles, was einen Terrence Malick-Film ausmacht. Die Naturverbundenheit, die grandiosen Bilder und die tiefe Religiosität, weil Terrence Malick ist auch ein tief religiöser Mann. Er hat einen Film gedreht, den man unbedingt auch im Kino sehen muss. Also den kann man sich natürlich auch zu Hause angucken, aber es macht Sinn, solche fantastischen Bilder auch im Kino zu sehen. Die Hauptrolle spielt übrigens August Diehl. Terrence Malick hat auch in den Alpen gedreht, also sowieso, wer Bergfilme mag. Und aber auch Liebesgeschichten. Der Film hat auch wieder eine sehr schöne Liebesgeschichte. Der sitzt in diesem Film genau richtig. Ein verborgenes Leben von Terrence Malick bekommt von mir auf jeden Fall eine 2. Und das sind 174 Minuten Kino, die man auf keinen Fall bereut. Bleibt noch eine Musikdokumentation und ich bin ja ein großer Musikdoku-Fan überhaupt und alle Musikdokus interessieren mich irgendwie. Es ist tatsächlich so. Also ich habe sogar neulich eine Musikdoku über die Fantastischen Vier gesehen, die ich spannend fand. Und diese Musikdoku hat ein Thema, was natürlich sowieso interessant ist. Sie heißt Mystify nach einem bekannten In Excess-Song und es geht um den Frontmann von In Excess, Michael Hutchence.
He was a shy kid. I was standing. He didn't want to walk into a room full of people, let alone sing.
Anticipation. Anxiety attack.
I remember asking Michael what his definition of rock and roll was. He said, liberation.
Mystify, Michael Hutchence, ist ein ganz intimer Film geworden und Fans sehen hier noch nie gesehenes Material, auch aus den Familienarchiven. Und gedreht hat ihn ein Mann, der ganz nah an Michael Hutchence dran war. Ein Regisseur, der auch sehr nah an der Band dran war, weil er viele Videos, Musikvideos für sie gedreht hat. Er hat auch schon Musikdokus über U2 gedreht, Richard Löwenstein. Also er weiß, was er macht und hat hier ein ganz intimes Porträt und überhaupt ein gutes Rockstar-Porträt gedreht und in dem es natürlich auch wieder darum geht, wie kompliziert diese Charaktere manchmal sind, die natürlich die große Bühne füllen wollen, aber doch eigentlich ganz zurückhaltende, schüchterne Menschen oft sind und mit den Folgen des Erfolgs kämpfen und eben auch oft daran zerbrechen. Mystify, Michael Hutchence, bekommt von mir auch eine 2. Was ist bei den Serien los? Da gibt es nämlich was Neues auf Netflix. Und zwar ist das eine Serie, die heißt Ragnarök. Eine Netflix-Originalproduktion, kommt aus Norwegen. Und was ich ganz spannend finde daran ist, es basiert auf der, wie der Titel schon vermuten lässt, auf der nordischen Mythologie und kombiniert das mit einer Teenager-Drama, will ich nicht sagen, aber auch so eine Coming-of-Age-Story in einer imaginären Stadt in Norwegen.
Ihr wart, wo alles vor sich ging. Der letzte Kampf zwischen den Göttern und den Riesen.
aber wir waren die Jötur.
Der neue Junge in eurer Klasse. Behaltet ihn im Auge.
Das war Fjör. Er ist ein Riese, er geht in die 12. All die kleinen Mädels sind scharf auf ihn.
Wir entscheiden, wer stirbt und wer lebt.
Braucht es dazu nicht einen Krieg?
Die Riesen sind immer noch hier. Sie zerstören die Welt. Und bisher hat keiner den Kampf gegen sie aufgenommen. Bisher.
Es ist eine Mischung aus Mystery, Fantasy, Coming-of-Age, Teenager-Story. Und ich habe den Eindruck, obwohl ich bisher noch sehr wenig davon gesehen habe, dass das eine ganz spannende Geschichte wird. Ragnarök ab 31. Januar auf Netflix. Und dann bleibt noch eine Serie, die ich am vergangenen Wochenende tatsächlich richtig weggesuchtet habe. Und das ist so der klassische Fall von... Gibt es schon etwas länger, ist schon etwas älter, aber ich habe es damals ignoriert und dabei ist mir dann wieder mal eine ganze Menge entgangen. Ist ja oft so, ne, wenn man Vorurteile hat. Es geht um die Sky-Originalproduktion Der Pass. Und ich habe es damals mir nicht angeguckt, weil es hieß, ja, das ist so ein Remake von Die Brücke, Transit in den Tod, dieser grandiosen schwedischen Serie. Und habe dann gedacht, naja, also warum soll ich mir das jetzt bitte nochmal als deutsch-österreichische Produktion angucken? Was bringt mir das? Bringt mich das irgendwie weiter? Nein, hatte ich damals beschlossen, weil ich kenne ja das Original. Und dabei habe ich wirklich eine ganze Menge verpasst. Also wir haben, meine Frau und ich, wir einigen uns ja nicht immer so leicht auf irgendwas und haben dann da einfach mal reingeguckt, auch weil wir gerade aus den Bergen kommen, weil wir über Weihnachten und Neujahr in den Bergen waren und wollten eigentlich nur irgendwas mit Bergen erstmal sehen, ne? Und waren dann richtig begeistert.
Schwarz, wenn der Mond nicht scheint. Weiß, wenn der kalte Himmel weint. Grau, wie ein erstarrtes Herz. Rot, wie ein neuer Schmerz. Die rote Jahreszeit bricht an.
Ja, es geht um ein Ermittlerduo, ein ungleiches, ein österreichisch-deutsches, das gemeinsam dann einen Fall lösen muss, weil die erste Leiche in diesem Fall genau auf der deutsch-österreichischen Grenze gefunden wird und dadurch dann eben beide Seiten für den Fall verantwortlich sind. Und das war ja genauso in Die Brücke, wo dann der dänische Ermittler und die schwedische Kommissarin Sorga Norén, die ich übrigens bis heute großartig finde, gemeinsam ermitteln mussten. Und diesmal sind es dann eben eine deutsche Kommissarin und ein österreichischer Kollege. Und dieser österreichische Kollege wird gespielt von Nikolas Ovtcharek. Und der spielt auch in Wien an der Burg, ganz großer Theaterschauspieler. Der spielt den Gideon Winter, Julia Jentsch spielt die Ellie Stocker. Und gerade dieses Team macht es auch so sehenswert. Neben den großartigen Bildern, die für eine deutsche Produktion wirklich ganz, ganz weit vorne sind, nicht umsonst wurde die Serie auch ausgezeichnet. Und was ich euch damit sagen will, ist, selbst wenn ihr Die Brücke gesehen habt und mir war Die Brücke noch relativ präsent, könnt ihr euch das sehr gut angucken, weil es basiert dann wirklich nur darauf und hat dann aber doch etwas ganz, ganz Eigenes. Und es lohnt sich. Deswegen bekommt Der Pass von mir auf jeden Fall eine 1, läuft immer noch bei Sky, also beziehungsweise ist bei Sky zu streamen und lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde, wir haben in Weggesuchtet lange nicht mehr über Vikings gesprochen. Es wird mir ja schon vorgeworfen, dass ich hier zu viel über Vikings spreche, aber ich und mein Gast, der jetzt gerade hier in die Weggesuchtet Lounge gekommen ist, wir finden ja, Onni, wir finden, man kann über Vikings gar nicht genug sprechen.
Kann man nicht genug drüber reden, einfach die beste Serie der Welt.
Ja, und wir haben uns nämlich, die läuft ja gerade aktuell, jetzt Staffel 6, leider die finale Staffel, erster Teil. Die gute Nachricht ist aber, Onni, du wusstest es auch nicht, es sind ja nicht nur 10 Episoden, sondern wieder 20, wie bei Staffel 5. Und jetzt laufen halt die ersten 10. Und wir sind jetzt angekommen bei, ich glaube, aktuell 8. Episode 8, meine ich. Ich glaube, aktuell läuft Episode 8. Ich glaube, es stimmt. Also ich habe gestern 8 gesehen. Und wir haben uns ja neulich in der Redaktion getroffen und wir haben beide gesagt, so Mensch, guckst du auch gerade? Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir eigentlich seit 4 Episoden nur noch heulen. Ne?
Ja, einiges ist unangenehm. Auf der anderen Seite gebe ich es aber auch gerne zu, weil mich das emotional sowas von mitnimmt und mitreißt. Ich bin wirklich auch immer wieder bei unterschiedlichen Momenten, kommen mir die Tränen.
Ja, wir stehen auch dazu und es ist ja wirklich so, ich gebe mir immer Mühe, ich gucke ja mit meiner Frau zusammen und ich sag's jetzt einfach mal, was soll's. Wenn wir sowieso schon jetzt hier die Hose runterlassen, Also wir liegen, wir gucken das ja im Liegen, ne, Vikings. Überhaupt generell gucken wir gerne im Liegen. Also wir haben da so zwei so große Schafsfälle, die wir uns in nutzlose Informationen in Österreich gekauft haben. Egal. Und da liegen wir dann so drauf und meine Frau liegt links und ich rechts und ich sehe schon immer, ich beobachte sie immer aus dem Augenwinkel, ob sie vielleicht gerade rüber guckt, weil mir die Tränen irgendwann, ich versuche ja so dieses lautlose Heulen zu kultivieren. Ne?
Wie, also, wie man als Mann halt so ja, ist. Ne? Man versucht das Geräusche, halt zu verschweigen, ne? Und so.
Ja, und dann laufen irgendwie die Tränen so runter.
Ja, und man reibt sich noch so, ach, es tut so ein bisschen so, als wenn irgendwas ins Auge gekommen ist.
Es war ja bei Vikings schon immer so, dass man nie sicher sein konnte. Eigentlich hatte Game of Thrones immer diesen Ruf, aber das stimmte gar nicht so sehr, dass Hauptcharaktere getötet werden oder liebgewonnene Figuren.
Ja, kann man gar nicht so richtig behaupten. Ne?
Aber in Vikings ist es eigentlich viel schlimmer. Ich finde auch gerade in Staffel 5, man musste jedes Mal, dachte man, oh Gott, bitte nicht der und bitte nicht die und so. Und diesmal ist es aber besonders fürchterlich, weil eben, und wir spoilern hier nicht, eben wichtige Charaktere jetzt...
Absolut, und vor allen Dingen werden
den Löffel nicht abgeben, aber das Schwert, nach Valhalla gehen und
Die sehen das ja positiv, wenn man stirbt, dann ist man natürlich in Valhalla, aber dennoch, es gab bei mir einen Moment und ich finde, da hat Vikings auch, das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen, zumindest vielleicht nicht so krass, hier werden eindeutig Tabus gebrochen und zwar das Abschlachten von Kindern.
Ja, Frauen und Kinder, was ja auch daran liegt, dass Frauen ja mitkämpfen.
Ja, klar.
Das und die Kinder eben auch bis zu einem gewissen Grade, ab einem gewissen Alter eben auch in den Kampf involviert sind und dann, das ist schon hart.
Und ne? Und da ist Vikings, das ist wirklich krass und ich bin Papa und mich nimmt das einfach mit, wenn Kinder sterben und vor allen Dingen wollen ja mutig sein und so, das hat mich leider immer wieder die letzten 4 Episoden zum Heulen gebracht. Und da gab es auch noch andere Momente. Also wer das nicht guckt, der hat was verpasst.
Ja, wie bist du bisher zufrieden mit Staffel 6?
Ja, wie gesagt, gerade, ich bin überwältigt. Ich habe ja tatsächlich nach dem, kann ich sagen, dass einer der Hauptdarsteller tot ist?
Also nicht der den gespielt hat, aber der, du meinst die Figur, ne? Also die, du meinst ja den Namen nennen. Also ich weiß nicht, es gibt immer noch Leute, die mit Vikings ja anfangen bei 0.
Ja, gut, dann sagen wir es.
Und obwohl wir sagen, alle wissen es, ich hatte es ja einmal bei Game of Thrones, da hatte ich die eine, obwohl das können wir auch da nicht sagen, weil vielleicht haben sie auch Leute noch nicht gesehen, aber da sagte eine Kollegin zu mir, ach, wie blöd, dass der tot ist. Und ich war echt spät dran und die ging eben auch davon aus, dass ich schon gesehen hatte. Ja. Es kann einem den Spaß verderben, wir lassen es lieber noch.
Aber auf jeden Fall, seitdem dieser Hauptdarsteller in der Serie eben seine Figur gestorben ist, da habe ich aufgehört mit Vikings, weil ich so schockiert war und so mir das nicht vorstellen konnte, dass es, wie soll es weitergehen?
Ja.
Aber die haben es geschafft.
Wir haben es überlebt.
Die haben es geschafft, das wieder geil spannend zu machen. Und also wirklich die finale Staffel ist einfach ein absolutes Brett. Ich freue mich so dermaßen auf die letzten beiden Episoden und vor allen Dingen auch auf dann kommt.
Die 602. Die nächsten 10 Episoden. Es gibt noch keinen Sendetermin dafür. Also ich vermute mal, dass sie ein halbes Jahr wieder Pause machen, wie üblich. Also dass es dann irgendwann im Sommer weitergeht oder also im Frühherbst. Das könnte gut sein.
Ja.
Das Einzige, was ich finde, sie haben so ein bisschen das Tempo rausgenommen, tatsächlich. Also früher war es so, dass da sehr viel passiert in einer Episode. Es passiert immer noch viel, aber nicht mehr so viel wie früher.
Strengt
also,
sich ein bisschen mehr.
Ich habe mal gesagt, in einer Episode Vikings passiert mehr als in einer ganzen Staffel Game of Thrones.
Aber es gibt auch mehr Handlungsstränge, finde ich, mittlerweile.
Die aufgelöst werden müssen.
Ja, eben. Deswegen streckt sich natürlich das alles irgendwie insgesamt. Aber ich freue mich einfach tierisch drauf, was da jetzt irgendwie auf uns zukommt.
Oh nee. Wir sind zwei Männer, die zu ihren Tränen stehen. Ich bin froh, dass du da warst. Und wir werden auch weiter hier natürlich Vikings verfolgen und auch weiter drüber sprechen. Und
Eine Sache muss ich noch sagen. Ich bin mittlerweile so Vikings-süchtig, dass ich selbst den Darstellern bei Instagram folge.
Ich auch. Ja, es ist einfach so. Ich weiß auch nicht, wie es danach weitergehen soll. Aber es wird ja eine neue Wikinger-Serie geben, auch von Michael Hirst produziert.
Cool.
Und die dann eben, ich glaube, 100 Jahre später, also nach Ragnar Lothbrok und seinen Söhnen dann weitermacht. Also wir werden nicht Wikinger los sein. Also es besteht Hoffnung. Ich freue mich mal, wenn du da bist, Olli. Danke.
Sehr schön. Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit Weggesuchtet und ich habe ganz vergessen zu sagen, ich schenke euch natürlich auch diese Woche wieder Tickets. Und zwar für den 6-fach Oscar-nominierten Film Little Women von Greta Gerwig und für Robert Downey Jr. als Dr. Doolittle. Und ich sage es immer wieder, macht euch selber ein Bild, ich kann euch hier nur die Orientierungshilfe leisten. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, wie euch die Filme gefallen haben und ob ich vielleicht völlig falsch liege eurer Ansicht nach. Das finde ich spannend. Und wir hören uns wieder kommende Woche mit einer neuen Folge von Weggesuchtet. Und bis dahin passt auf euch auf und macht's gut.